Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast 220er mit einer Bonusfolge. Ich sitze hier in Berlin in Mellys Wohnung bzw. in unserer Wohnung und ich bin tatsächlich allein heute. Melly ist zwar irgendwo hier im Wohnzimmer, aber wir haben uns gedacht, bzw. letzten Sommer haben wir uns gedacht, dass wir eigentlich öfter mal Folgen oder Themengebiete alleine ansprechen, wo wir wirklich sagen, da kennt sie sich besser aus oder da kenne ich mich besser aus. Und ja, heute geht es ein bisschen um das Thema, beziehungsweise nicht nur ein bisschen, sondern generell um das Thema Aktien. Ich hatte vor Folge 51, 52, 53, so irgendwo in der Range, hatte ich mal erwähnt, dass ich schon lange mit Aktien handle, beziehungsweise einfach ein gewisses Portfolio habe. Und daraufhin habe ich tatsächlich einige Nachrichten bekommen, also nicht irgendwie viel, aber so 3-4 Leute haben mir irgendwie bei Instagram geschrieben, wie ich das denn machen würde und ob ich da nicht mal mehr erzählen könnte. Und dann war es tatsächlich so, dass ich diese Folge machen wollte, es immer irgendwie so 1-2 Tage aufgeschoben habe. Und dann kam tatsächlich diese ganze Krise und ich war hier dann in Berlin und habe so zu Melly gesagt, zum Glück, habe ich nicht diese Folge aufgenommen, bevor diese, also ich wäre in dieser Folge wahrscheinlich viel konkreter geworden und sicherer bezüglich meinen Aussagen gewesen, als wie ich es jetzt bin. Da, für alle unerwartet und für alle schockierend etwas eingetreten ist, was wenige gedacht haben, dass unabhängig von einem dritten Weltkrieg einfach und unabhängig von einem 2008, als einmal alles gecrashed ist, der ganze Finanzmarkt, das war ja von den Banken selber quasi ausgelöst. Und das jetzt nochmal, wie gesagt, unabhängig von einem Krieg, sondern eine Pandemie und ein Gesundheits-, ja, fast schon Crash und Katastrophe ausbricht, dass dadurch nochmal alles irgendwie zerbricht oder beziehungsweise runterstürzt, hätte keiner, zumindest keiner, den ich kenne, so für möglich gehalten. Es wurde immer ein bisschen spekuliert die letzten Jahre. Dann gab es irgendwie die Handelsabkommen, wo die Leute gesagt haben, oh, zwischen Trump und China platzt es bald und irgendwelche Steuerverschärfungen und bla bla bla. Aber der Markt an sich ist eigentlich immer relativ stabil geblieben und hat sich trotz aller Spekulation ist er nie gecrashed. Und jetzt ist er gecrashed, beziehungsweise er hat ordentlich verloren. Und ich wollte in dieser Folge mal wie soll ich das betiteln, einmal so eine Art Grundkurs machen, eigentlich relativ knackig, einmal durch, was ist wirklich, wie gesagt, ne, ich bin kein Experte, ich bin kein Finanzexperte, ich weiß nur selber von mir, dass wenn ich mich in Themen begebe und wenn ich mich versuche, sag ich mal, komplexeren Themen anzunähern, dann zum Beispiel neulich war das bei mir jetzt irgendwas mit einer Steuerthematik, dann höre ich total gern Leuten zu, die eben keine Experten sind auf ihrem Gebiet, weil diese Experten, glaube ich, oft Wörter verwenden oder so in ihrem Gebiet drin sind, dass sie das gar nicht mehr für den Laien selber irgendwie verständlich erklären können. Und daher habe ich mir gedacht, ich jetzt hier, der beim besten Willen sich niemals als Finanzexperte sehen würde, trotzdem aber wirklich schon lange irgendwie sich mit Aktien beschäftigt und das Thema an sich, da geht es gar nicht irgendwie um viel Geld, sondern einfach das Thema an sich sehr spannend findet, habe ich mir gedacht, gebe ich zumindest an euch mal das weiter, was ich jetzt so weiß in diesem ganzen Themenkomplex und auch was ich versuche, irgendwie Melly oder anderen Freunden in den letzten Jahren mitzugeben, dass ich sage, grundsätzlich hat man so relativ viel Respekt oder irgendeine Hemmschwelle vor diesem Thema, obwohl es gerade durch das Internet und durch die Online-Funktion extrem vereinfacht wurde. Ich erinnere mich, als das alles, sag ich mal, bei mir losging, da war ich extrem jung tatsächlich noch. Ich hatte irgendwie es ging alles los mit 2008, wurde ich konfirmiert. Und da kriegt man dann Zumindest wurde das dann so verkommerzialisiert, dass man sagt, man kriegt irgendwie ein bisschen Geld von der Familie. Und das war so, glaube ich, das erste Geld, was ich dann wirklich als Erspartes hatte, kam quasi völlig falsches Signal, ne? Eintritt in der christlichen Kirche, hier 500 Euro, keine Ahnung. Und und damals war es noch so, dass man irgendwie sagen musste, du gehst jetzt zur Bank XY und hast da einen Finanzberater und der sagt dann, also jetzt wahrscheinlich bei Erwachsenen und bei höheren Beträgen, und der sagt dann hier und wir legen das so und so an und so. Und dieser Job ist ja quasi, ja, ich will nicht sagen ausgestorben, ne? Es gibt natürlich immer noch irgendwelche Banker und unabhängige Finanzberater viel, aber es ist natürlich dahingehend viel einfacher geworden, dass nicht nur die Banken an sich viel digitaler geworden sind und man viel mehr selber entscheiden kann, sondern jetzt kannst du auch einfach mit einer App und ein bisschen Verifizierung kannst du da irgendwie 3-4 Tage später wirklich loslegen und kannst dann auf dein Trading-Konto quasi selber entscheiden, wann kaufe ich was, und musst nicht an irgendeinen Finanzberater dann noch irgendwelche Prozente abdrücken. Aber dazu kommen wir dann gleich. Genau, wir fangen an mit, wie hat es bei mir alles so ein bisschen angefangen? Ich habe es gerade schon erzählt, 2008 irgendwie mein erstes Erspartes, und ich habe es wirklich bei meinen Eltern dann immer ein bisschen gesehen. Die haben das jetzt auch nicht in einem großen Stil gemacht, würde ich sagen, aber ich fand es von vornherein immer spannend, dann irgendwie nicht 500 Euro auf dem Sparbuch zu haben und dann zu sagen, ich kriege jetzt von 2008 auf 2009 2,40 Euro, sondern irgendwie hat mich das Thema immer schon sehr gereizt, auch natürlich, weil ich es nicht verstanden habe, ja, und immer gedacht habe, wie geht das, was kaufe ich da? Kaufe ich da irgendwie Firmenanteile und dann bin ich mit Anteilshaber dieser Firma, und wenn es der Firma gut geht, kriege ich mehr Geld und steigt der Kurs. Und der hat mich das irgendwie schon damals gecatcht und habe ich mir gedacht, komm, dann steigst du da mal mit ein und beschäftigst dich ein bisschen damit, und habe damals ganz klassisch mir irgendwie auch ein paar Anteile an einem Fonds gekauft, den meine Eltern auch hatten, und habe so quasi angefangen. Und ja, über die Jahre jetzt immer ein bisschen mehr und mal was verkauft und gekauft, und grundsätzlich können wir das mal alles durchgehen, wie das so abläuft. Also, wir fangen an. Ich habe mir, glaube ich, so viele Notizen wie noch nie bei einer Podcast-Folge gemacht. Daher muss ich natürlich jetzt immer, damit ich nicht komplett abdrifte, muss ich mich ein bisschen daran halten. Also, es ist so, Punkt 0,5 heißt er bei mir. Ich weiß nicht, warum er nicht 1 heißt. Unterschiede Aktien, Fonds, Fondssparen, ETFs und Bitcoin. Da seht ihr schon, ich kenne mich auch mit vielen Sachen tatsächlich nicht gut aus. Und genau, ich will euch gar nicht die Unterschiede erklären, sondern ich will einfach nur sagen, bei mir geht es hier heute wirklich um das ganz klassische, wie komme ich näher an Aktien, wie kaufe ich mir eine Aktie, wie kontrolliere ich was, wann sollte ich sie verkaufen, wann sollte ich sie kaufen. Und ich habe diese Punkte aber mir hier aufgeschrieben, da es natürlich nicht nur Aktien gibt, sondern es gibt viele, viele andere Varianten und Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel, und jetzt erkläre ich doch was, es gibt zum Beispiel den Fonds. Und ein Fonds setzt sich mehr oder weniger aus vielen einzelnen Aktien zusammen, und meistens beziehungsweise immer wird dieser Fonds verwaltet von gewissen Experten. Also der wird verwaltet von irgendeiner Expertengruppe, die sich dann zusammensetzt und sagt, wir gründen Fonds XY, nehmen 30 Aktien mit ins Portfolio. Und dadurch kann man grundsätzlich festhalten, ist ganz klar der Vorteil, dass man sagt, wenn ihr zum Beispiel jetzt Aktie XY kauft, ja, und der Firma geht es irgendwie nicht gut und rauscht runter oder hat sogar irgendeine Insolvenz oder sonst was, dass sie dann wirklich sagt, bei einem Fonds verringert sich das Risiko. Ja, ihr sagt, ihr seid so breit aufgestellt, dass selbst wenn es eine Aktie mal nicht so gut ist, wird das bei 30 Aktien, sag ich mal, relativ gut gepuffert. Ich hoffe, das kann man irgendwie nachvollziehen, aber ich denke schon. Und gleichzeitig habt ihr jetzt aber auch nicht irgendwelche explosionsartigen Anstiege, weil natürlich auch das irgendwie in der Menge ausgeglichen wird. Ja, das ist zum Beispiel, grundsätzlich kann man sagen, fahrt ihr mit einem Fonds, wenn ihr sagt, ich will wenig Risiko, das Aktiengeschäft durchblicke ich eh noch nicht ganz, ja, dann kann man sagen, gibt es viele, viele Fonds, da ich kann, will und kann da keine expliziten Tipps heute geben, aber da gibt es viele, viele Möglichkeiten, dass man auch nicht direkt in Anführungsstrichen sich eine Aktie kaufen muss oder kaufen sollte, sondern dann googelt man irgendwie Fonds oder für viele Arbeitnehmer könnte auch spannend sein, so Fonds sparen, ja, dass irgendwie ihren Teil dann irgendwie, also ich sage Arbeitnehmer, das geht natürlich auch für Selbstständige, aber der Arbeitnehmer hat halt meistens sein festes Gehalt, womit er rechnen kann. Und wenn er dann sagt, von dem Gehalt kann ich jeden Monat 150 Euro zurücklegen, beziehungsweise kann ich jeden Monat 150 Euro in einen Fonds investieren, dann nennt sich das zum Beispiel Fonds sparen. Ja, es ist, da musste ich dann selber googeln, die letzten Jahre auch noch einiges dazugekommen. Aktuell ist im Trend die ETF. Ja, ich weiß, wie gesagt, ich wollte eigentlich wenig Humor heute in die Folge bringen, aber ich habe echt keine Ahnung, was das ist. Ich habe das trotzdem natürlich dann auch mal gegoogelt. Das heißt Exchange Traded Funds. Und das sind dann, das steht im Internet, börsengehandelte Indexfonds. Und der Wert eines Index, wie beispielsweise der DAX, wird dann so abgebildet. Und ja, ich kann euch zu diesen ETFs oder ETFs, ich weiß, das ist gerade super im Trend, ich kann euch tatsächlich dazu gar nichts sagen. Ja, googelt das auch gerne mal, wenn euch da irgendwie was interessiert und warum das gerade so am Hype ist. Aber auch darum soll es heute nicht gehen. Genau, Bitcoin, habt ihr auch sicherlich alle gehört, habe ich mich nie interessiert für, interessiert mich auch nach wie vor nicht. Und ja, Punkt 1, wir hatten Punkt 0,5, jetzt kommt Punkt 1, warum Aktien und warum keine Immobilie? Das ist, denke ich, bei uns allen wird das ähnliche Argument sein. Ich würde schon sagen, wenn ihr nicht auf ein gewisses Budget oder ein gewisses Geld zurückgreifen könnt, dann ist einfach eine Immobilie, finde ich, auch wenn man natürlich jetzt sagt, in Zeiten ist es ein relativ, wir kriegen alle relativ, um Kredit aufzunehmen, zahlen wir aktuell natürlich relativ wenig Zinsen, auch schon vor dieser ganzen Corona-Sache. Und da könnte man, heißt es ja auch immer, sich natürlich auch eine Immobilie fast schon, ja, würde ich nicht zu raten, aber sicherlich könnte man sich es auch schon mit kaum oder fast schon ohne Eigenkapital irgendwie leisten, beziehungsweise vielleicht habt ihr da irgendwie dann so eine Sicherheit, dass die Bank sagt, alles klar, wir vertrauen auf ihr monatliches Gehalt oder sonst was. Wenn man aber wirklich den Tipps folgt von irgendwelchen Immobilienexperten oder irgendwelchen Bekannten oder Freunden, die dann ja meistens im Volksmund wird dann gesagt, wenn ihr eine Immobilie kauft, solltet ihr 20 bis 30% Eigenkapital eigentlich haben. Allein, weil ihr Notarkosten habt, ihr habt Grundsteuer. Es sind super viele Punkte, wo ich mich niemals trauen würde. Ja, selbst wenn ihr kauft eine Immobilie, sagen wir eine Eigentumswohnung, und dann wird in einer Eigentumsgenossenschaft wird dann irgendwie entschieden, dass, oder es muss was gemacht werden, ja. Die Fassade muss irgendwie gedämmt werden, aus was für Gründen auch immer. Und dann ist jeder Teil dazu verpflichtet, beispielsweise einen gewissen prozentualen Anteil an diesen Kosten zu tragen. So, wenn es jetzt irgendwie 8 Parteien sind, dann wird die ganze Summe natürlich jetzt nicht genau durch 8 geteilt. Ich glaube, das wird dann immer geguckt, wer wie viel Quadratmeter hat, ja, an Wohnfläche. Aber trotzdem, das sind so Sachen, wo ich wirklich nie in der Position war und jetzt auch nicht bin, dass ich sagen würde, können wir mal das Beispiel nehmen, eine Eigentumswohnung kostet 200.000 Euro, ein einfaches Rechenbeispiel, und dann sagt man, 25% Eigenkapital solltet ihr haben, ja, dann sind wir bei 50.000 Euro. Habe ich richtig gerechnet? Ja, ein Viertel, ja. So, das hatte ich nie, das habe ich nicht, und daher, das ist der einzige Grund. Wenn ihr wirklich sagt, ihr habt schon einen gewissen Teil oder ihr habt schon, ich weiß ja nicht, wir haben eine relativ breite Hörerschaft, ja, vielleicht haben manche von euch irgendwie gerade 100.000 Euro rumliegen, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dann hört euch lieber was an zum Thema Immobilien und nicht zum Thema Aktien, weil das ist für euch dann sicherlich interessanter. Aber für alles darunter, ja wirklich, Weil das Schöne ist da auch bei Aktien, da sind wirklich, da kannst du so klein anfangen, wie du willst. Du kannst hier eine Aktie für 16 Euro kaufen, ja, oder irgendeine, keine Ahnung, ja, 16 Euro, ich weiß nicht, was Lufthansa oder die alle gerade kosten. Oder irgendwie Volkswagen kostet gerade irgendwie 90 Euro. Also da ist halt einfach der Einstieg viel, viel, viel geringer als jetzt wirklich, dass man sagt, ich traue mich und ich investiere jetzt irgendwie 50.000 Euro Eigenkapital und kaufe mir irgendeine Immobilie. Daher Punkt 2, Einstieg. Ja, ich lese jetzt hier meine Überschriften vor. Einstieg, Doppelpunkt. Wie viel Budget habe ich und wie viel Budget will ich in Aktien investieren? Auch da muss man natürlich sagen, das liegt komplett an euch. Ihr könnt euch entscheiden, wie viel Risiko will ich gehen, wie viel Risiko solltet ihr gehen. Es ist so individuell, dass ich da mich wirklich nicht traue, eine Aussage zu machen. Ich habe mir trotzdem da mal ein bisschen was aufgeschrieben, was aber auch eine Notiz dann vor der Corona-Krise war. Das ist jetzt ein Verhältnis, was ich mir wirklich komplett so, was ich für mich mir ausgedacht habe und was gar nicht irgendwie abgecheckt ist oder korrekt oder das sagt kein Experte oder dazu redet einem wahrscheinlich keiner. Aber wo ich denke, wenn ihr als Beispiel, weil es wirklich am einfachsten zu rechnen ist, wenn ihr jetzt irgendwie sagt, ich habe 10.000 Euro, ja, beispielsweise auf ein Tagesgeldkonto oder sonst irgendwo, dann würde ich, das sage ich jetzt wirklich, ne, dann würde ich so vorgehen, dass ich sagen würde, brauche ich dieses Geld? Könnte es sein, dass ich es in den nächsten 1, 2, 3 Jahren irgendwie brauche? Kann ich das schon abschätzen? Will ich mir irgendwann schon, sag ich mal, das Auto XY kaufen? Oder sage ich wirklich, ich brauche das Geld ziemlich sicher nicht und zumindest kann ich schon fast ausschließen, dass ich es spontan irgendwie brauche. Danach würde ich das so ein bisschen abschätzen, wie viel Risiko würde ich wirklich gehen. Ich kann nur sagen, ich würde da relativ viel Risiko gehen, sage ich ganz ehrlich, dass wenn ihr irgendwie sagt, ey, ich bin auf dieses Geld jetzt nicht wirklich angewiesen, dass ich es zum Zeitpunkt, das ist wichtig, ne? Braucht ihr es zum Zeitpunkt XY? Und wenn ihr schon wisst, ihr braucht es zum Zeitpunkt XY, dann ist es natürlich super problematisch, wenn ihr sagt, ihr habt 70% von diesem Geld in Aktien investiert und müsst es zum Zeitpunkt XY dann verkaufen. Weil dann habt ihr zum Beispiel jetzt das Problem, dass ihr sagt, der Markt ist gerade hat einen kleinen Crash bekommen, einen Dip, und ihr sagt jetzt, fuck, ich brauche aber jetzt genau das Geld. Oder ihr wusstet schon, dass ihr irgendwie dann heiratet und dass ihr dann irgendwie zum Juli 2021 sagt, dann will ich alles verkaufen, weil dann brauche ich das Geld. Das ist halt super, super doll mit einem Risiko behaftet, weil der Aktienmarkt spielt nicht nach eurer Tröte oder wie der Spruch geht. Ja? Das heißt, wenn ihr wirklich sagt, ich könnte mir vorstellen, dass ich das Geld irgendwie in 2 Jahren für das und das brauche, dann würde ich vielleicht mit der grundsätzlichen Regelung gehen, 30% mache ich jetzt mal in Aktien, das wären dann bei 10.000 Euro 3.000 Euro und 70% behalte ich beispielsweise auf einem Tagesgeldkonto und das ist safe. So, das wäre dann 30-70. Wenn ihr sagt, ich will in Anführungsstrichen wenig, das ist meine Interpretation von wenig Risiko, wäre das. Ne? Dass ich sage, die 3.000 Euro sind ja auch selbst bei einem Crash oder bei einem Absturz, so wie er jetzt passiert ist, von, keine Ahnung, 20-25%, die sind ja dann auch nicht komplett weg. Ne? Also dann kriegt ihr halt da irgendwie bei einem Crash dann 2.000 Euro wieder. Aber dass man irgendwie sagt, ich habe die 7 safe und mit den 3.000 gucke ich mal ein bisschen, was dabei rumkommt. Und entweder das ist dann in 2 Jahren 3.800 wert oder es gibt irgendwie einen Crash und das ist dann eben nur noch 2.000 wert. Das ist dann halt das Risiko, was ihr habt. Wenn ihr sagt, ach du, irgendwie 10.000 Euro, ja, das ist zwar mein Erspartes, aber ich brauche jetzt irgendwie kein Auto, ich will mir keine Wohnung kaufen und ich habe jetzt hier meinen Job und damit kann ich auf jeden Fall die Miete bezahlen, so die Lebenshaltungskosten sind auf jeden Fall gedeckt. Dann könnt ihr das natürlich auch so machen, dass ihr sagt, ihr nehmt 7.000 Euro von eurem Ersparten, beziehungsweise 70% von eurem Ersparten, sagt dann, ihr nehmt diese 70%, investiert das in Aktien und sagt einfach, ey, ich gucke, was kommt, ich habe da Bock drauf, ich will irgendwie, dass sich das vermehrt, es macht Spaß und eventuell habe ich dann wirklich in 2-3 Jahren vielleicht aus diesen 7.000 Euro 10.000 oder 11.000 Euro. Ne, das ist ja durchaus, ist ja nicht unrealistisch. Und habt dann 3.000 Euro, wo ihr sagt, das ist nochmal mein Rückgriff, ne, dass ihr sagt, 30% von meinem Ersparten, darauf könnte ich theoretisch direkt zugreifen. Weil irgendwas kann ja immer kommen. Das ist so, wahrscheinlich sind die Zahlen doch ein bisschen zu risikohaft. Risikohaft ist kein Wort, ne? Zu sehr mit Risiko belegt, weiß ich nicht. So habe ich mir das überlegt. Ja, also dass ich sage, risikobereite Menschen 70-30 und Leute, die ein bisschen safe spielen wollen, 30-70. Da eigentlich, also ich kann mir nicht vorstellen, ja, klar, es kann immer irgendwas passieren, aber damit erstmal so, dass ihr sagt, wie viel Budget will ich. Ne? Natürlich könnt ihr auch 10% in Aktien von eurem Ersparten und 90% aufs Tagesgeld. Da könnt ihr ja mal gucken, wie auf was ihr irgendwie Bock habt. Weiter geht's. Punkt 3. Über welchen Anbieter gehe ich? Das ist so ein bisschen, also warum ich das mache, ist, weil ich das Gefühl habe, umso mehr ich da irgendwie in den letzten Jahren mit Freunden in Kontakt stand, noch mit älteren Herrschaften oder irgendwie viele haben immer noch, oder Melli zum Beispiel auch, viele haben immer noch so das Gefühl, es ist nicht so weit entfernt, wie man denkt. Und die Hürde ist nicht so groß, wie man denkt. Ja, es ist so der Bankberater, dass man da irgendwie unangenehm sitzen muss. Ja, jeder kennt das, wenn euer Bankberater da früher irgendwie so mit 17 hat man dann so eine Mail bekommen. Hallo Herr Gerl, ich würde mit Ihnen gerade noch mal ein Gespräch führen zum Ausstellung Ihrer Finanzen in der Zukunft. Und man so denkt, ey, ich habe 94 Euro auf mein Girokonto. So. Was willst du gerade von mir? Und der dann einfach nur wahrscheinlich von seinem Chef eine Erinnerung bekommen hat, dass er sich mal mit Kunden zusammensetzen soll. Genau, das ist alles weggefallen, ja, man hat keine unangenehmen Gespräche mehr, man muss sich auch nicht irgendwas aufschwätzen lassen, sondern es geht über gewisse Anbieter und ich formuliere das so allgemein, weil es mir ganz wichtig ist, ich bin jemand, ich tauche gern so dann in bestimmte Themenbereiche ab und ich google dann auch viel zu diesen Themenbereichen, aber das ist wirklich, da das hier auch, das kennt man von YouTube, ich habe mich selber vor ein paar Jahren mal dann irgendwie auch in das Thema noch mehr eingelesen und das sind dann aber irgendwelche gesponserten Videos von Online-Broker XY und das ist hier auch wichtig, ja, das ist nichts gesponsert, das wäre auch nicht schlimm, aber das hätte für mich auch schon wieder so einen Beigeschmack, dass ich euch irgendwie zum Aktienkauf bringen will. Das liegt wirklich komplett an euch. Ich nenne jetzt einfach ein paar Online-Broker, die ihr ganz einfach, da gebt ihr bei Google einen Online-Broker-Test-Vergleich oder Vergleich, da müsst ihr noch gucken, dass die Vergleichsseite nicht selber irgendeine Anzeige ist oder selber irgendwie Affiliate-Links enthält. Entschuldigung. Und dann könnt ihr da selber irgendwie mal gucken, ja. Der Online-Broker ist dann quasi meistens einfach inzwischen eine App. Es ist gar nicht mehr so die typische Bank an sich, ne, dass man sagt irgendwie, klar, ihr könnt das auch, aber ich glaube, die Konditionen sind dort immer tatsächlich ein bisschen schlechter. Ich weiß das, glaube ich, von der Sparkasse, ohne dass ich die jetzt irgendwie ins Negative ziehen will. Aber sicherlich kann man bestimmt auch über Deutsche Bank und Sparkasse irgendwie traden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Konditionen dort ein bisschen schlechter sind. Über welchen Anbieter? Trading, Online-Broker. Ich muss kurz husten, sorry. Bei 220er wird nichts geschnitten, auch wenn ich 21er heute bin. Ich nenne ein paar. Das ist einmal OnVista, es gibt FlatEx, es gibt DKB, es gibt Comdirect. Also da wirklich googeln, so ein bisschen gucken. So, ich weiß zum Beispiel, ich nenne meinen hier bewusst nicht, aber er ist auf jeden Fall dabei unter diesen vier, die ich jetzt genannt habe. Guckt so ein bisschen, dass ihr keine Depotführungskosten habt, ja. Dass ihr sagt, wenn ihr da irgendwie 1.000 Euro anzahlt oder reinzahlt in dieses Depot, dass ihr da nicht irgendwie jeden Monat, keine Ahnung, ohne dass ihr überhaupt aktiv seid, jeden Monat irgendwie 4,99 oder so zahlen müsst. Das wäre, glaube ich, nicht ratsam. Ich glaube, ohne dass ich es im Kopf habe, die meisten sind tatsächlich ohne Depotführungskosten. Was ist denn los? Melli wird jetzt lachen. So. Das zu den Anbietern. Das heißt, ihr googelt Anbieter, Aktien, Trading, Online-Broker, fertig. Dann die Anmeldung an sich. Ja, das ist auch wieder, das ist ein Punkt. Das ist durch dieses ganze Internet und euer Handy hat wahrscheinlich eine Frontkamera, da müsst ihr euch irgendwie verifizieren. Das ist wie wenn ihr jetzt irgendein Konto bei keine Ahnung, N26 oder sonst wo macht. Ganz einfach, Verifizierung, ihr kriegt vielleicht noch ein, zwei Briefe zugeschickt mit Online-Tanz oder sonst was. Zack, boom, fertig, zwei, drei Tage später könnt ihr loslegen. Punkt Nummer 4, welche Aktien soll ich kaufen? Das, auch das, ne, ich kein Aktientipps 2020 von Florian Gerl, der eigentlich selber keine Ahnung hat, welche Aktien 2020 explodieren. So wie die meisten Tipps nicht sich in Wahrheit auflösen. Das war wieder kein Deutsch. Aber ja, auch das, diese ganzen Listen und Experten, die dann sagen, hier, das sind eure Aktientipps 2020, irgendeine Bildschlagzeile oder was. Das finde ich immer schwierig. Danach bin ich nie gegangen. Ich werde auch hier bewusst nicht, weil ich euch nicht irgendwie zu was bringen will oder ich will auch um Gottes Willen keine Verantwortung haben, dass ich hier irgendwelche Aktien empfehle und ihr kauft die dann und die rauschen noch weiter runter nach der Corona-Krise. Wie habe ich das gemacht? Ich habe das wirklich folgendermaßen gemacht. Gott, wir sind bei 26 Minuten. Eieiei. Aber gut, ich versuche mich zu beeilen. Ich habe das folgendermaßen gemacht. Ich habe wirklich geguckt, welche Branchen interessieren mich? Ja, was interessiert mich? Was konsumiere ich vielleicht selber? Zu welcher Marke habe ich so ein bisschen, ja, nicht ein Verhältnis, aber natürlich gibt es deutsche Marken. Ja, ich Adidas, irgendwie, dass man sagt Volkswagen. Ja, also es gibt so viele Aktien, wo man sagt, damit kann man ein bisschen was anfangen. Ja, ich habe nie die wahrscheinlich immer am meisten Potenzial oder am meisten gewachsen sind die letzten Jahre, irgendwie Pharma, Industrie oder Rüstungsindustrie, das habe ich nie gemacht. Ich habe wirklich geguckt, was interessiert mich, woran, an welche Marke glaube ich vielleicht auch. Ja, Apple kann man da auch nennen. Das war eigentlich immer, wo ich so dachte, ja, das geht vielleicht so weiter. Auch interessant natürlich, dann jetzt sage ich doch ein paar Namen, ohne dass ich jetzt euch, aber Spotify war auch spannend. Die sind erst vor ein paar Jahren irgendwie gekommen, sind dann wahnsinnig gestiegen und sind seitdem so ein bisschen im Niemalsland, aber klar, Streaming auch irgendwie eine Zukunft. Da wirklich einfach gucken, ja, auf was hättet ihr Bock? Klar auch, ne, ist euer Geld, ihr müsst dann gucken, was hat Potenzial, wo sagt ihr, geht's eventuell bergab? Ein Beispiel kann ich nennen, zum Beispiel das mit Adidas und dass die letzten Jahre wirklich so explodiert sind und dann irgendwie auch mit dem Ultra Boost und so, das war wirklich... Ja, das klingt jetzt so dumm, aber das war schon fast absehbar. Ja, da war die Aktie noch viel, viel niedriger, wo man hier in Deutschland schon sagen konnte oder die Leute, die sich da irgendwie zu dem Zeitpunkt schon mit Aktien beschäftigt haben und irgendwie auch so ein bisschen dann gleichzeitig jung waren und mit Mode irgendwie ein bisschen was meinten, wo alle gesagt haben, ey, das ist durch mit Nike jetzt erstmal. Jetzt haben alle Bock auf Adidas-Sneaker und die Aktie hat quasi viel, viel später erst reagiert. Da war dieser Aktien-Hype, beziehungsweise dieser Adidas-Hype, war schon längst da und die Aktie hat quasi viel später erst darauf reagiert. Genau, Punkt 5 hätte wahrscheinlich vorgemusst, aber das ist nochmal das Kaufen an sich. Ja, wie ist das eigentlich? Da merke ich auch immer, irgendwie, wenn Melli mich jetzt auch fragen würde, ähnlich kurz und einfach wie das Anmelden bei dem Anbieter selber. Ihr habt dann irgendeine IBAN bei diesem Online-Broker, dann habt ihr ein Referenzkonto, das ist meistens euer Hauptkonto und ihr sagt dann, ich zahle jetzt 1.000 Euro von meinem Referenzkonto auf diesen Online-Broker. Ja, da müsst ihr auch keine Angst haben, das ist meistens riesige Unternehmen, da nimmt jetzt keiner euer Geld weg. Und dann sagt ihr, ich habe jetzt meine 1.000 Euro hier, das ist dann irgendwie im besten Fall 24 Stunden später auf dem Online-Broker, seht ihr das dann, dass es verfügbar ist. Und sobald das dann irgendwie verfügbar ist, könnt ihr damit quasi direkt los traden und kaufen. Ja, dass ihr dann irgendwie, keine Ahnung, wie gesagt, die 1.000 Euro darauf habt und dann sagt ihr, ich kaufe mir jetzt 10 von den Aktien und vielleicht 5 von denen und 3 von denen, je nachdem, wie teuer sie sind. Und dann, müsst ihr, wie gesagt, gucken, Habt ihr irgendeine TAN-Liste? Ja, meistens wird das gecheckt, dass ihr dann ähnlich, ihr kennt das, irgendwelche Push-TANs oder sonst was für TANs, wenn ihr irgendwelche Online-Überweisungen macht. Sowas gibt es natürlich bei einem Aktienkaufsystem auch, dass nicht irgendein Freund, der euer Handy hat oder Freundin, dass die dann einfach munter drauf Lust traden kann. Es wird dann noch ein, zwei Mal gegengecheckt und dann ist es auch eine Sache von, wenn ich jetzt reingehen würde und mir irgendwas kaufen würde, wahrscheinlich ein, zwei Minuten. Ja, also auch das geht viel schneller als irgendwie gedacht. Und wenn ihr euch diesbezüglich auch, und ich hatte da auch wirklich keinen, der mir da irgendwie irgendwas geholfen hat oder gesagt hat, auch da, wenn ihr dann irgendwie bei einem Zwischenschritt Fragen habt oder nicht weiter wisst, bevor ihr euch da irgendwie übermütig was klickt, weil natürlich ist auch gerade beim Aktienmarkt immer so eine gewisse Zeitfrage, ne? Der Kurs steigt und sinkt sekündlich, da muss man dann auch irgendwie mal schnell handeln. Guckt da wirklich, bevor ihr was bereut, googelt dann schnell, so, was meint er damit, jetzt wirklich kaufen, ja oder nein, zu dem Kurs. So, dann informiert euch lieber kurz schnell, auf die paar Sekunden kommt es dann meistens auch nicht an und dann seid ihr da auf jeden Fall safe. Das Anmelden bei einem Broker als auch, beziehungsweise die Verifizierung bei einem Online-Broker, als auch das Kaufen an sich ist viel, viel kürzer und einfacher, als die meisten denken. Ja, es gibt da noch so Börsenöffnungszeiten und so. Natürlich, meistens könnt ihr nur kaufen, zum Beispiel der DAX, wenn irgendwie der DAX geöffnet hat oder wenn die Börse speziell geöffnet hat, ja, jetzt in Frankfurt oder Stuttgart oder sonst wo, dass sie dann irgendwie sagt, keine Ahnung, ich glaube, es geht meistens bis 18 Uhr irgendwie. Um 8 geht's los bis 18 Uhr oder manche auch bis 10 bis 18 Uhr, dass ihr irgendwie nicht in der Nacht kaufen könnt, aber ja, daran müsst ihr euch noch orientieren. Aber sonst ist das Kaufen an sich easy. Punkt 6, und der ist jetzt ganz spannend, weil das ist natürlich aktuell, trotz der Krise jetzt kaufen. Und ich sage euch jetzt mal, so wie ich das sehe, ja, auch wieder meine amateurhafte Meinung, aber vielleicht ganz interessant, beziehungsweise auch nicht interessant. Es hat jetzt diesen Dip und diesen Crash auf jeden Fall gegeben, das kann man nicht kleinreden und wir wissen alle nicht, was kommt. Wir wissen alle nicht, jeder Finanz- und Wirtschaftsexperte, der jetzt irgendwas voraussagt, nobody knows. Was ihr aber wisst, und das gilt jetzt vor allem an alle, die wirklich keine Aktien haben, ist, dass wenn ihr loslegt jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten, ihr auf jeden Fall einen besseren Einstandskurs habt, zumindest sehr wahrscheinlich, oder ihr einen besseren Einstieg habt, als, sag ich mal, alle, die eigentlich schon seit Jahren mit Aktien handeln, ja, oder zumindest einen gleichen Einstieg, weil das, was wir uns jetzt über Jahre eventuell aufgebaut haben, ist jetzt eventuell bei Null, ja, also plus minus Null, nicht, der Wert ist nicht weg, sondern prozentual sagt man jetzt, wenn ich jetzt vor ein paar Wochen noch bei plus 25% war, bin ich jetzt bei plus minus Null. Was ist denn los? Ich rede zu viel. Normalerweise habe ich Melli hier. Genau, dass man sagen kann, viele, die dann sich vor 3-4 Wochen erst Aktien gekauft haben, die sind jetzt bei minus 20-30% höchstwahrscheinlich. Das heißt, da habt ihr schon mal einen Vorsprung, dass ihr jetzt sagt, ihr kauft, und das ist ja auch der grundsätzliche, was alle immer einem raten, ihr kauft, wenn es niedrig ist. Ja, und das kann man, glaube ich, jetzt auch sogar vergeneralisieren und sagen, es ist gerade niedrig. Ja, und man weiß nicht, was passiert. Es kann in den nächsten Monaten auch noch weiter runtergehen. Und der DAX ist dann irgendwie bei 7 oder 6.000 Punkten. Ja, es kann so viel passieren. Und deswegen will ich hier um Gottes Willen niemanden animieren oder sonst was. Aber man kann wirklich sagen, jetzt zu kaufen, generell gesehen, wirklich auf weit in die Zukunft gesehen, perspektivisch, kann ich mir nicht vorstellen, dass man jetzt sagt, oh, jetzt zu kaufen ist aber ein doofer Zeitpunkt. Ne, das kann meine Meinung, aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil wie gesagt, das müsste man sagen, wenn jetzt Leute kurz vor der Krise wirklich noch gekauft haben, wo der DAX irgendwie bei 13.000 Punkten war oder auch der Dow Jones und Nikkei-Index, wo man wirklich gesagt hat, das war hoch, das war ein Allzeithoch und der Wirtschaft ging's gut. Und wie gesagt, vor 10 Jahren war es irgendwie unvorstellbar, dass der DAX mal 10.000 Punkte überhaupt erreicht. Und da war irgendwie vor der Krise bei 13.000. Also das ist meine Einschätzung. auch da, ne, was ich eben gesagt habe, wir wissen aber alle nicht, was passiert. Wenn die Wirtschaft sich jetzt die nächsten 2-3 Jahre nicht erholt, ne, was ja auch sein kann, dann dümpelt das jetzt noch so vor sich hin. Ne? Das ist wieder der Punkt, seid ihr auf das Geld angewiesen oder nicht? Also überlegt euch da, ein bisschen Bauchgefühl ist auch immer mit dabei. Aber ja, ich würde mal ganz grundsätzlich sagen, schlecht ist es jetzt nicht zu kaufen. Ich habe von einem Freund gehört, der hat mir letzte Woche, habe ich kurz telefoniert, der hat mir erzählt, dass wohl die Anmeldung für, ich weiß gar nicht, dann es müsste doch eigentlich online möglich sein, was ich vorhin gesagt habe bei diesen Brokern, dass die wohl irgendwo, wo war das? Ach, das glaube ich sogar Comdirect oder irgendjemand gar keine Anträge mehr annimmt, weil es gerade so viel ist. Ja, da will ich jetzt, kann ich natürlich jetzt nichts zu sagen, aber dann guckt einfach mal, es gibt ja wie gesagt so viele Online-Broker oder Services, die das anbieten. Entschuldigung, dass ihr da vielleicht noch einen findet, der euch da aufnimmt, beziehungsweise gerade irgendwie die Kapazität hat. Genau, das ist, war Punkt 6, trotz der Krise kaufen. Ich würde sagen, ja, schlechter Zeitpunkt ist es auf jeden Fall nicht. Aber auch da, you never know, vielleicht passiert jetzt auch 2-3 Jahre erstmal gar nichts. Punkt 7 und der letzte Punkt, dann haben wir es geschafft, Grundsätzliches. Ja, ich habe hier nochmal ein paar Sachen mir notiert. Was gibt es noch zu wissen? Gewisse Aktien schütten einen Teil des Gewinnes im Jahr aus an seine Aktionäre. Ja, also eine Aktiengesellschaft wie zum Beispiel Volkswagen AG, die sagt dann, einmal im Jahr gibt es eine Dividende. Das war jetzt, glaube ich, letztes Jahr bei Volkswagen irgendwie 4,80 Euro. Und dann kriegt ihr pro Aktie 4,80 Euro ausgeschüttet. Oder ihr sagt irgendwie, man kann es natürlich auch dann irgendwie selber wieder anlegen. Oder manche Fonds legen das auch automatisch wieder an in dem Moment, dass man sagt, wenn man sagt, ihr habt 10 VW-Aktien, dann kriegt ihr irgendwie 4,80 Euro pro Aktie, dann habt ihr 48 Euro. Könnt ihr sagen, geil, lasse ich mir irgendwie auf mein Referenzkonto ausbezahlen oder ihr kauft euch davon irgendwie wieder eine halbe oder zahlt irgendwie noch was aufs Brokerkonto und sagt dann, ihr investiert wieder was. Das auf jeden Fall im Auge behalten. Da gibt es immer ein bisschen Gewinn, ja, 48 Euro bei 10 VW-Aktien oder keine Ahnung. Apple macht das mit der... Was ist denn los mit meinem Hals? Wir müssen doch gleich mal Melissa holen. Apple sagt, macht es, glaube ich, quartalsweise, dass sie immer ein bisschen was ausschütten. Guckt da auf jeden Fall, ne, jetzt auch, wo der Kurs runtergegangen ist, die Dividenden bleiben erstmal auf jeden Fall noch stabil, zumindest für dieses Jahr. Obwohl, vielleicht gibt es auch da eine Korrektur, wer weiß. Falls ihr euch was ausbezahlen lassen wollt und ihr habt irgendwie jetzt Gewinn gemacht, der Freibetrag ist 800 Euro. Für ein Ehepaar, ne, wird das dann zusammenaddiert, wenn ihr irgendwie verheiratet seid, das sind dann 1600. Aber diese, und das bezieht sich wichtig, das bezieht sich auf den Gewinn. Ja, also wenn ihr irgendwie Gewinn gemacht habt mit einer Aktie oder mit eurem Depot und ihr sagt jetzt irgendwie, ich verkaufe das und das, behaltet im Auge, dass der Gewinn, dass ihr euch eventuell das dann irgendwie aufteilt oder dass ihr sagt, ich verkaufe jetzt irgendwie 5 Aktien und habe damit schon so 700 Euro Gewinn gemacht und zur nächsten Jahreshälfte verkaufe ich dann den nächsten Teil und habe damit schon meinen Freibetrag abgeschöpft, dass ihr so ein bisschen guckt, dass das wäre dann der nicht zu versteuernde Teil. Gewinn und Verlust bei Aktien. Ne? Das ist jetzt auch wieder ein alter Spruch, aber ihr habt erst diesen Gewinn, wenn ihr wirklich verkauft habt. Ja, wenn euer Depot grün ist und plus 30% und ihr denkt, geil, richtig, ja, jedes Tagesgeldkonto ist irgendwie nichts mehr. Mit ihren 0,3% Zinsen, ich habe hier richtig Gewinn. Ja, das haben alle oder viele wahrscheinlich vor der Corona-Krise gedacht und zack, zack, sieht es ganz anders aus. Genau so, und da kann ich auch aus eigener Erfahrung reden, ist es natürlich auch mit dem Verlust. Ja, ich habe viele Bekannte und Freunde, die dann wirklich teilweise, wo es dann mal kritisch war bezüglich einzelnen Firmen, direkt rausgegangen sind und dann natürlich mit Verlust wirklich verkauft haben. Auch da Geduld. Ich mache das alles jetzt irgendwie seit 12 Jahren, 2008, 18, 20, ja, 12 Jahren. Auch wirklich, ich bin nicht der Krasseste und ich bin nicht der mit dem dicksten Depot und sonst was, aber ich kann wirklich sagen, wenn ihr nicht auf das Geld angewiesen habt, es ist höchstwahrscheinlich, dass es irgendwann sich wieder erholt und das alles irgendwie wieder hochgeht. Genau. Gewinn habt ihr erst, wenn ihr es gewinnbringend verkauft, und genauso ist es mit dem Verlust. Wenn ihr sagt, ich bin hier gerade minus 30-40%, was soll ich machen? Wenn ihr das Geld nicht braucht, wirklich abwarten, es wird sich erholen, ziemlich sicher. Genau, niemals ärgern, wenn der Kurs sinkt. Ja, auch da, ihr müsst nicht jeden Tag gucken, lasst euch da nicht kirre machen, guckt vielleicht einmal in der Woche oder so. Ja, also das sind wirklich, das soll nicht Überhand bekommen in euren Alltag. Ja, seid da vorsichtig und beschäftigt euch damit nicht zu sehr. Genau, dann der nächste Punkt, worauf spart ihr eigentlich? Ja, ich kenne viele Freunde, die sich auch jetzt immer mehr limitieren im Alltag und sagen irgendwie, ich will mir hier jeden Monat wirklich 500 Euro zurücklegen, hat jetzt nichts mit Aktien zu tun, sondern generell, und sagen, ey, ich will das irgendwie machen und dann spare ich mir über Jahre irgendwie den Betrag zusammen. Und da sage ich immer, für was machst du das gerade? Ja, für was ist das? Warum willst du auf Biegen und Brechen sparen und limitierst dich jetzt die nächsten 5 oder 10 Jahre? Für was? Ja, ihr müsst wissen, ist euch das Endergebnis wirklich die Limitierung wert? Also sagt ihr, ich will mich jetzt im Alltag limitieren und das ist es mir wert für beispielsweise das Auto, keine Ahnung. Oder würdet ihr sagen, nein, und das ist immer eigentlich meine Herangehensweise, mein Alltag ist mir so wichtig und ich will jetzt irgendwie nicht bei jedem Kaffee, den ich mir hole, oder Mittagstisch für 8 Euro irgendwie sagen, ah, das könnte ich ja auch sparen. Ja, sondern das nochmal zum Thema Sparen. Überlegt euch das wirklich. Ja, werdet da nicht irgendwie zu so Pfennigfuchs sein, wenn ihr sagt, ja, ich will unbedingt, dann ja. Wenn ihr wirklich diesen einen Traum habt. Und sonst müsst ihr immer abwägen, ist es mir das jetzt wert, mich da wirklich in meinem Lebensstil so irgendwie zu limitieren. Ja, der letzte Punkt, Freunde. Uns geht es natürlich wahrscheinlich allen, die diesen Podcast hören, vergleichsweise mit allem, was gerade los ist, relativ gut. Daher, das sind alles ja in Anführungsstrichen Sparen und sich mit Geld beschäftigen ist wichtig, aber in einer gewissen Art und Weise auch ein Luxusproblem. Hauptsache, wir können irgendwie alle unseren Lebensstil so halten, wie wir ihn genießen, ja, wenn das irgendwie der Kaffee ist oder was weiß ich. Lasst euch da nicht kirre machen, auch wenn irgendwelche Freunde oder so schon vielleicht irgendwelche Eigentumswohnungen sich jetzt kaufen oder Paare und verheiratete Paare und die irgendwie in ihrer Planung voranschreiten. Im Endeffekt spielen wir alle unser eigenes Spiel und am Ende gewinnt auch keiner. Ja, am Ende gewinnt keiner, sondern wir spielen alle ein Spiel und auf einmal ist es vorbei und keiner weiß so richtig, wer hat gewonnen und wer hat verloren. Weil auch das macht ihr mit euch selber aus. Ja, richtig nochmal philosophische Worte von mir am Ende. Da bin ich ja selber ganz, ganz verwundert, woher das denn jetzt kam. Daher Luxusprobleme. Wir hoffen, das mit dem Virus entwickelt sich soweit gut. Ich hoffe, euch geht es gut. Das war eine kleine Bonusfolge. Ja, wir werden die auch gar nicht so richtig bewerben. Sonst hauen ja Melli und ich immer die Promotrommel an. Heute ist Sonntag, der 5.4. Wahrscheinlich haue ich die auch morgen früh direkt raus. Dann werden das nur die Podcast-Leute hören, die wirklich ab und zu dann irgendwie bei Spotify und Apple Podcast gucken. Und Donnerstag geht es ganz normal weiter mit einer normalen Folge 220er. Mit wahrscheinlich weniger Input als heute, aber dafür mehr Unterhaltungswert. Wir haben immer noch kein Intro-Outro. Ich bedanke mich. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Habt bitte Rücksicht, weil auch schon, als ich das mal nur geteasert hatte, mich, wie gesagt, Nachrichten erreicht haben, wie sie was machen sollen. Da kann und will ich nichts zu sagen. Ja, das ist euer Geld. Ich habe euch jetzt mal so einen Überblick verschafft, hoffe ich. Ich hoffe, es hat auch mal Spaß gemacht. Bisschen weniger Entertainment und bisschen mehr Wissen. Und ja, habt bitte, wie gesagt, kontaktiert mich gerne für Feedback oder irgendwelche Fragen an 220er@gmx.de oder irgendwie auch bei Instagram Florian Gerl oder gerne auch Finding Melissa, unsere Finanzexperte. Aber ich guck mal. Schatz, kommst du kurz? Ich habe sie gerufen. Sie weiß jetzt nicht, was passiert. Ich sage, wir müssen kurz das Outro machen. Dim, 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 dim. Wir müssen kurz das Outro zusammen machen. Wir nehmen auf. Also.
Hi. Ich habe gerade über Kopfhörer Musik gehört und du kannst so froh sein, dass das Lied gerade zu Ende gegangen ist.
Okay, gut.
Oder hast du schon einmal gerufen?
Nein, ich habe das erste Mal gerufen.
Ich habe nämlich gerade Essen gemacht.
Sehr gut.
Ich finde, dass du bin so stolz, dass du gerade eine Podcast-Folge alleine gemacht hast.
Ich habe dich nur zum Outro gerufen und deswegen würde ich sagen, wir haben immer noch kein Intro-Outro und wir sind raus.
Dim, 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 dim.
Dim.
Das war's.
Tschüssi.
Tschüss.